SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen im Kulturhotel Guggenheim zu Liestal. Guten Morgen. Ja, es ist Pfingstsonntag und wenigstens hier in Liestal noch so ein bisschen gemischtes Wetter, dass man es also gut gemütlich nehmen kann. Ich habe zwei Gäste, die einen spannenden Lebensweg haben und eine grosse Gemeinsamkeit. Beide haben sich ein Ziel gesetzt im Leben und beide haben das mit grosser Ausdauer verfolgt. Der Büchli-Schreck, hat mir Felix Mühleisen in seiner Kindheit etwa gesagt. Aufgewachsen in der Büchli-Strasse in Liestal, hat er schon als kleiner Lausbub viel Leben ins Städtli gebracht. Wo er dann als Erwachsener eine Disco eröffnet hat, in Liestal, war er wieder der ältere Schreck im Städtli. Er ist Vater von einer Tochter und Gastronom und führt in der dritten Generation das Café Mühleisen. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, mein Mann.
Okay. Franzosenkind haben die anderen Kinder Rosmarie Schneider früher ab und zu hinterhergerufen beim Spielen. Aufgewachsen ist Rosmarie Schneider in einem kleinen Dorf in Süddeutschland. Als junge Frau ist sie dann in die Schweiz gekommen, hat hier geheiratet und lebt seither in Basel in der Stadt. Sie hat zwei Kinder und vier Enkel, ist pensioniert. Beruflich hat sie mitgeholfen, die Benevol-Fachstelle für Freiwilligenarbeit, ein Pilotprojekt in Basel aufzubauen. Guten Morgen, Frau Schneider. Frau Schneider, was ist ein Franzosenkind? Was war mit diesem Begriff damals gemeint?
Das war nach Kriegsende, 1945, wo ja die französische Besatzung Süddeutschland besetzt hat. Und wenn ein Kind entstanden ist zwischen einem französischen Besatzungssoldat und einer deutsche Frau, dann war das im Dorf das Franzosenkind.
Sind Sie weit und breit das einzige, es war ein kleines Dorf, wo Sie aufgewachsen sind, weit und breit das einzige Kind mit dem Hintergrund?
Nein, also ich weiss von zwei. Und meine Grossmama hat mal etwas Lustiges gehört von einer Frau, die sie besucht hat im Dorf, wo sie sich so ein bisschen beklagt hat, eben, ab dem Kind. Und dann hat die gesagt, ja, weisst du was, wenn alle Kinder, die gezeugt worden wären, wo Frauen mit Franzosen irgendeine halt eine Beziehung kurze hatten, dann wäre der ganze Mähplatz in unserem Dorf voll mit Kindern.
Felix Mühleisen, für einen Bub war es wahrscheinlich eine hohe Auszeichnung, oder? Wenn man zum Büchli-Schreck, zum stadtbekannten Lausbub wird. Wie haben Sie sich dann den Namen verdient?
Ja, verdient. Ich habe schon ein bisschen Terror an mir gemacht.
Geben Sie uns ein Beispiel. Was muss man sich vorstellen?
Also, mitten im Sommer haben wir zum Beispiel Fasnacht gemacht. Wir sind Städte abgelaufen. Mit Kessel, mit Fettkessel, wo wir drauf getrommelt haben. Wir haben es beschmückt. Das Material dafür, wir mussten ja uns verkleiden, damit wir ein bisschen anständig ausgesehen haben. Und dann sind wir auf den Friedhof gegangen und haben dort mal geschaut, was für Abfall das hat. Wir hatten dort einen Kranz mit Blumen drauf und Spruchbänder. Ruhe im Frieden, deine Kameraden. Und so sind wir dann Städtli abgelaufen. Und Städtli hat gelebt. Die Leute haben Freude gehabt.
Felix Mühleisen, hat das Ärger gegeben zu Hause, so Übungen?
Nein, eigentlich nicht. Also, Meine Eltern hatten gar nicht gross Zeit für mich. Mit ihrem Geschäft mussten sie natürlich sehr viel arbeiten. Und das war auch mein Glück. Ich hatte dann eine Haufen Freiheiten. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte.
Trotzdem gibt es so die Anekdote, sie seien jemanden mit Cremeschnitten oder Patisserie unterwegs gewesen, dann, um etwas wieder auszubügeln.
Ja, das ist so. Ja, wir haben dann, also, die Eltern haben nicht das beste Gefühl bei meinen Aktionen. Aber wenn dann einmal wieder etwas passiert ist, dann haben sie gesagt, ja, jetzt bringst du einfach mal ein paar Cremeschnitten oder Magrönli, um die entschuldigen. Aber die Magrönli sind dann nicht immer am gleichen Ort, an den Ort angekommen, wo sie hätten sollen. Die sind in unseren Büchern gelandet.
Rosmarie Schneider, Sie sind ein Jahr nach Kriegsende im kleinen Möhringen, Süddeutschland, geboren. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Kindheit? Deutschland, Nachkriegszeit, ist da das normale Leben sofort wieder losgegangen? Hat man auch wieder Fasnacht und Fester und Veranstaltungen und Tanz gehabt?
Also an das kann ich mich natürlich nicht erinnern, weil ich ja wirklich dann sehr klein war. Mhm. Aber was ich einfach aus Erzählungen weiss von meiner Familie, dass es grossen Hunger geherrscht hat, dass man praktisch nichts mehr hatte, der Grosspapa musste hamstern, wie man das genannt hat. Also tagelang über das Land, bei Bauern schauen, gibt es irgendwo etwas, wo man duschen oder arbeiten und etwas essen. Und ich weiss, dass ich anscheinend, weil man nichts hat für mich zum Essen. Und wenn man nicht mehr konnte stillen, wo hat es Milch? Wo bekommt man Milch her? Und zum Glück hat es anscheinend Apotheker gehabt, die mit meiner Grossmama befreundet war. Und die hat uns dann Trockenmilch gegeben, damit das Baby überhaupt überlebt hat. Also so waren anfangs die Startbedingungen. Aber das Kind selber hat ja nichts anderes gewusst. Das ist einfach dann aufgewachsen. Und ich denke, wenn ich Fotos anschaue von mir, als ich so ganz klein war, haben meine Eltern gesagt, du warst ein ganz fröhliches Kind. Also das Kind nimmt das ja nicht wahr. Mhm.
Sie sind mit Ihrem 5 Jahre jüngeren Halbbrüder und Ihren Grosseltern mütterlicherseits aufgewachsen. Und wir haben die Erklärung vom Franzosenkind vorher schon gehört. Das heisst, Sie waren unehelich. Mhm. Wie prägend ist das gewesen? Ist das etwas, das einfach ab und zu mal aufgekommen ist, oder hat Sie das schon immer so ein bisschen begleitet?
Also als Kind ist irgend so etwas wie ein Geheimnis in dieser Familie gewesen, weil wenn meine Grossmama mich ins Dorf geschickt hat, um etwas einkaufen oder so, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich vorbeilaufe und Leute schwätzen, dann hören sie auf schwätzen, wenn ich vorbei und schaue so hinterher. Und ich habe gefunden, was ist komisch mit mir? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, etwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Und das hat sich eines Tages in einem Ausbruch, in einem Streit von einer anderen Mädchen mit mir so geäußert, dass die dann im Streit nicht so Wörter zu mir gesagt hat, wie sonst Kinder miteinander böse Sachen sagen, sondern dass sie gesagt hat, oh, was willst denn du? Du bist ja ein Franzosenkind. Und das ist das erste Mal, wo ich mit dem Begriff in Verbindung gekommen bin. Und ich weiss nicht mehr, was meine Eltern daheim oder meine Mutter denn mir dazu gesagt hat. Aber ich glaube, es war nicht lange später, wo sie mir dann eröffnet hat, dass eben mein Vater ein französischer Soldat war. Weil ich hatte einen Stiefvater dann schon, der aber also auch nicht mehr da war, der also meine Frau weggegangen ist von meiner Mutter.
Und dann fragt man natürlich, nehme ich jetzt mal an, ja, wo ist der? Lebt der noch? Genau. Sie haben auch gefragt, was haben Sie für eine Antwort bekommen?
Ja, sie hat eigentlich mit dieser Eröffnung gesagt, wir nehmen an, er ist im Krieg gefallen, so hat man uns das gesagt. Aber sie glaube ich nicht dran. Sie hat irgendwo einfach das Gefühl, das stimme ich nicht, das könne ich nicht sein. Und irgendwie will sie ihn suchen, aber sie wüsste nicht wie. Und das ist aber dann noch einige Zeit gegangen, bis die Suche dann überhaupt auch erst angefangen hat.
Auf diese Suche kommen wir noch. Ich möchte einen Schritt weitergehen aus der Kindheit. So ein bisschen, Sie beide haben nämlich etwas gemeinsam, Rosmarie Schneider und Felix Mühleisen. Sie sind sehr früh von den Heimen ausgezogen, in die Welt raus. Felix Mühlisen, Sie haben schon mit 15 eine Bäcker- und Konditorlehre gemacht und dann eine Kochlehre oben drauf gesetzt und sind mit 20 in ein Flugzeug auf Kanada gestiegen. Hat man sich das dort mal einfach so leisten können? Ich gehe jetzt mal auf Kanada.
Ja gut, ich habe das Geld sicher ein bisschen zusammenkratzen. Und ich hatte meine liebe Schwester, die mich mit 800 Franken unterstützt hat. Aber
Also Sie sind nicht mit vollen Taschen gegangen?
Nein, ja, ich hätte wahrscheinlich nicht einmal zurückfliegen können. Ich hatte keine Stelle. Aber ich dachte, ich probiere jetzt das einmal. Ich hatte zwar eine Adresse in Kanada, wo ich vielleicht hätte herangehen können. Aber ich bin dann dort weitergekommen durch Schweizer, die länger schon in Kanada waren. Und dann habe ich dort ein paar Tage verwohnt, bis ich eine Stelle hatte.
Also die haben Sie kennt, die Schweizer?
Nein, die habe ich nicht kennengelernt. Die habe ich beim Flugzeug kennengelernt.
Und die haben Sie dann einfach mit Hause genommen? Haben gesagt,
ja, die haben gesagt, ich darf kommen, bis ich eine Stelle habe und bis ich eine Wohnung habe. Und das hat dann tiptop geklappt. Nach etwa zwei Wochen habe ich eine Stelle bekommen. Im Westbury Hotel in Toronto. Und dann bin ich dort ein bisschen Fuß gefasst und habe mich auch ein bisschen sicher gefühlt dort. Und hast du denn da genossen?
Felix Mühlisen, warum Kanada? Ist ja nicht gerade um die Ecke.
Es war zu dieser Zeit Mode, dass man auf Kanada gegangen ist als Schweizer. Und es war einfach da beliebt bei Schweizer, das Land. Es hat auch gewisse Ähnlichkeiten mit der Schweiz. Es hat auch schöne Berge dort. Und darum bin ich gerne dort hin, als Herausforderung.
Haben Sie Heimweh gehabt, trotz allem?
Ich habe Heimweh gehabt, ja, ich habe die Schweiz gern und habe dann ein Radio gekauft, dort, ein Zenit-Radio, und habe UKW gelost, einen Kurzwellensender, und habe dann natürlich haben wir Schweizer Musik gelost, und dann ist mir dann noch mal wieder besser gegangen.
Und Ihnen ist ja die ganze Welt zu einem gewissen Zeitpunkt dann offen gestanden. Also Sie sind in dem Kanada an mehreren Orten gsi, haben dort gearbeitet. Und irgendwann ist ein Angebot gekommen, Sie könnten auf Hongkong als Chefkoch.
Mir ist eine Stelle offeriert worden in einem Erstklasse-Hotel in Hongkong. Und ich habe mich dann entscheiden müssen, gehe ich jetzt weiter nach Hongkong oder mache ich sonst etwas. Auf jeden Fall habe ich dann mit meiner Mutter telefoniert und meine Mutter gefunden, ja, es wäre jetzt eigentlich Zeit, dass ich wieder zurückkäme. Und ich habe mich dann für diesen Schritt entschieden und bin zurückgekommen auf Liestal und habe das nicht bereuen.
Rosemarie Schneider, Sie sind mit 16 von den Heimen aus Süddeutschland, aus dem Dörfli weg, in ein Hotel.
Oh, ja. So wie ich aufgewachsen bin mit den Grosseltern und mit meiner Mama und meinem Halbbruder, wir haben sehr beengte Verhältnisse gehabt. Und es war eine schwierige Zeit. Und dann hat es eine Anzeige in der Zeitung gehabt, dass ein Hotel einen Lehrling sucht in Ravensburg. Das ist in der Nähe vom Bodensee. Und als ich das gesehen habe, ich gefunden, das ist die Möglichkeit, zum wegzukommen. Und ein Hotel, ja, da kann man nachher in die Welt rausgehen, also so das Gleiche wie Sie. Und zum Glück hat meine Mama dem zugestimmt, also was nicht ganz selbstverständlich war. Aber
16, ein ja. Mädchen allein in dieser ja. Zeit, das bräuchte vielleicht auch heute noch von den Eltern so ein tiefes Seufzer zum Sagen gegangen.
Also wenn ich heute jetzt mir das vorstelle mit meinen Kindern, dann merke ich, also das hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber ich glaube, in der Situation, wie ich aufgewachsen bin, ist das einzig Richtige und Gute, was meine Mama, dass sie mich dort gehen konnte.
Da sind Sie gegangen. Wie war die Situation? So 16, allein im Hotel?
Also, das war ja eine Lehre und das war ein Familienbetrieb. Aber der Familienbetrieb hatte eine schwierige Situation. Die Frau, die Chefin, die hat gerade das sechste Kind geboren gehabt. Und der Chef ist gelungenerweise auch ein Franzose gsi. Und hat, nebendran hat es eine Nebenfrau noch gegeben. Und dann ist das, sind die Verhältnisse dort ein bisschen straub gewesen. Und wenn man hat wollte, etwas wissen vom Chef, dann hat er immer gesagt, hilf dir selbst, dann hilf dir Gott. Und, und sonst hat er einem eigentlich nicht etwas erklärt. Und wenn dann er hat gesagt, mach es so. Und sie hat gesagt, nein, du musst es so machen. Und dann hat der andere wieder gesagt, jetzt habe ich doch gesagt, man macht es so. Und also, es war ein ziemliches Grüsimüsig. Und ich habe dann nach einem halben Jahr entschieden, das Grüsimüsig mache ich nicht 3 Jahre mit.
Und dann?
Ja, und dann habe ich gewusst, aber zurück heim wollte ich auf keinen Fall mehr. Jetzt muss ich mir eine Lehrstelle suchen, selber. Und meine Mama hat den Lehrvertrag schon unterschrieben, aber ich noch nicht und die Chefin noch nicht. Und ich bin dann erst durchs ganze Ravensburg und habe nach einem neuen Hotel gesucht. Und es hat einfach nie einen Lehrling gebraucht. Und dann bin ich auf Berufsberatung und habe gefragt, was gibt es für 3 Möglichkeiten, eine Lehre zu machen. Und von diesen 3, die es hatte, habe ich dann gefunden, ja, also Pharmazieassistentin, das ging ja noch. Also nicht, weil das jetzt gerade so das wäre gewesen, aber von diesen Sachen, wo Zahnarzthilfe und Haushaltshilfe und so, ist das Beste gewesen. Und dann bin ich allein in die Apotheke und habe mich dort vorgestellt.
In Ravensburg.
In Ravensburg. Und der Chef hat ein grosse Augen gemacht, weil ich bin eigentlich ja so eine junges Mädchen war. Und zuerst, wo ist ihre Mutter oder ihre Eltern, wo sind ihre Eltern? Aber ich habe dann die Lehrstelle bekommen und habe meiner Mutter schriftlich mitteilt, ich habe entschieden, eine andere Lehre zu machen. Und habe dann müssen aber auch eine Bleibe suchen. Und dort hat sie ein Wohnheim für Frauen und Mädchen gehabt, das von Nonnen geführt worden ist. Und dort habe ich ein Zimmer bekommen. Und das hat meine Mutter dann wieder beruhigt. Und ja, so bin ich dann zu meiner ersten Ausbildung als Pharmazieassistentin gekommen.
Sie sind relativ klein nachher in die Schweiz. Was hat Sie daher geführt auf Basel?
Mein Ex-Mann. Er ist gelungen, das ist eben auch etwas Gelungenes. Er ist von der Schweiz mit seinen Eltern in den kleinen Ort ausgewandert, wenn man will, wo ich gelebt habe. Und was uns zwei von Anfang an verbunden hat, wir kennen uns seit wir 14 sind, wie das ja so ist, man hat so Stempel, also ich war Franzosenkind und mein Mann, weil er ein Schweizer war, war in Deutschland ein Schweizerlöli. Also so wie hier in der Schweiz die Deutschen die Schwaben sind. Also. Und also sind das so ein bisschen 2 Aussenseiter gewesen und beide haben sich so in der Familie sich nicht so wohl gefühlt. Und dann hat meine Mama mir dann einmal gesagt, jetzt gehen wir mal nach Basel zu meiner Großmutter und Tante und dann zeige ich dir mal, wo ich geboren bin. Er ist nämlich noch in Basel geboren. Und wir sind dann in dem Basel an der Mittleren Brücke gesessen, im Café damals noch Spielmann. Und ich habe auf den Rhein geschaut und habe gefunden, da würde ich sofort bleiben. Die schöne Stadt. Und rechts ist mein Mutterland und links ist mein Vaterland. Und ich bin hier in der Mitte.
Das ist persönlich aus dem Kulturhotel Guggenheim zu Liestl mit der Rosmarie Schneider und mit dem Felix Mühleisen. Herr Mühleisen, Sie haben eine Bäckerei mit Kaffee übernommen, wo Sie zurückgekommen sind aus Kanada. Den Betrieb in der 3. Generation haben Sie übernommen. Und nach einem halben Jahr das Kaffee in einer Nacht- und Nebelaktion in eine Disco umfunktioniert. Wie ist das angekommen? Die Heim so?
Ja gut, daheim ist das nicht so gut angekommen. Also, vor allem beim Vater nicht, weil wir haben hier die Nacht- und Nebelaktion gemacht. Wir haben den schönen Kaffee, der mit Zitronenholz an der Wand war, haben wir übermalt mit grüner Ölfarbe. Und eben eine Diskothek rein, hier, mit Tanzfläche und allem. Und der Vater, der wir dann am Morgen um 3 wollte Gipfel machen, hat er dann unten raufgeschaut und gesehen, dass ein grüner Flecken an der Wand ist. Dann ist er die Stegen aufgelaufen und gemerkt, das wird ja immer wie grüner. Und dann hat er gesagt, das kann ja nicht sein. Und meine Kollegen, die haben ja die ganze Nacht dort gemalt, oder? Eben Nacht- und Nebelaktion. Die sind dann geflüchtet in den Obersgarten über. Und der Vater hat dann zum Fenster rausgeschrien, wo ist da der Architekt? Ja, die Polizei. Am Morgen um 3. Und dann habe ich dann auch. Also ich bin vorher verduftet. Ich habe schon gedacht, dass es so rauskommt. Ich bin dann aber gleich noch, hat mich dann gleich noch einer geweckt und hat gesagt, du komm mal runter, du musst unbedingt schlichten. Es schafft niemand mehr, es macht niemand mehr vorwärts. Und dann konnte ich dann doch meinen Vater beruhigen und wir konnten weiterfahren mit meinen Plänen.
Und das ist ja gelaufen wie Lebs, haben mir die Leute gesagt, aus Liestal, die Zeit erlebt haben. Das muss also ein unglaublich gut besuchtes Lokal sein, oder?
Es ist, ja, das ist wirklich so. Es hat unglaublich eingeschlagen. Und wir haben dann durch den Tag durch trotzdem noch einen sogenannten Altweiber-Kaffee gehabt. Trotzdem die Jungen dann zu oben gekommen sind. Am 5 Uhr sind sie dann gekommen, von allen Seiten sind die Jungen gekommen und haben das Lokal gefüllt. Sie sind überall gehockt, auf den Stegen, auf den Fenstersimsen. Und wir haben natürlich Musik aufgetragen, oder? Und dann sind die letzten älteren Leute sind dann sofort geflüchtet.
Sind aber nicht ohne zu schimpfen, sage ich jetzt mal. Es hat, glaube ich, unter den Eltern eine ziemliche Aufruhr gegeben wegen dieser Disco. Weil man so gesagt hat, das ist eine Drogenhöhle.
Ja, es hat schon ein bisschen etwas zu tun mit Drogen. Ja. Es ist dann noch etwas passiert und dann haben sie jemanden einliefern, ich glaube im Spital oder im Hasenbiel. Und dann hat es da eine Untersuchung gegeben und es ist dann auch Kaffeemühle, es ist dann auch bei vielen umgelauft worden in Kaffee Haschisen. Haschisen hat es geheißen. Ich habe dann von dem Hasch, das hat mich eigentlich nie angemacht, aber es hat mich dann doch Wunder genommen, wie so ein LSD ist. Ich habe dann so mal so einen LSD probiert, es hat mir jemand eine gegeben und es war ein wunderbarer Traum, muss ich noch sagen. Aber am anderen Morgen habe ich mich gar nicht gut gefühlt. Da hatte ich einfach unglaublich Kopfweh und es ist mir nicht so gut gegangen. Ich bin dann auf die Waldweide aufgegangen, gehen spazieren, um zu neutralisieren.
Und Sie haben also trotzdem die Disco, obwohl es so viel Widerstand und Kritik gegeben hat, weitergeführt. Was hat dann Ihr Vater gesagt? Hat er sich irgendwann abgefunden mit dem Geschäft?
Ja, mein Vater hat eigentlich immer mehr Freude bekommen an dieser Diskothek. Und hat sogar ein Duppel machen lassen, damit er ein bisschen zu den Gästen gepasst hat. Also hat eigentlich die größte Freude bekommen an diesem Betrieb und Spass gehabt.
Frau Schneider, zu Ihnen. Sie sind, haben mit 21 geheiratet, haben 3 Kinder bekommen und Sie haben jahrelang gemeint, Ihr Vater sei wahrscheinlich tot. Wann war dann klar, das ist gar nicht wahr, er lebt?
Da war ich 14 und bin heimgekommen von der Schule. Und dann ist auf der Strasse ein Mann gelaufen. Und in so einem kleinen Dorf kennt man ja so ziemlich die Leute. Und wenn jemand fremd ist, dann weiss man, der gehört nicht hierher. Und das war ein schwarzhaariger Mann, der stehen geblieben ist und mir immer hinten reingeschaut hat und mich sehr unwohl gefühlt hat in dieser Situation. Und das daheim erzählt hat der Grossmama, da ist so ein komischer Typ. Und ein paar Tage später ist er wieder auftaucht. Und plötzlich kommt meine Großmama heim und sagt, ich habe einen Krankenbesuch gemacht bei der Frau sowieso. Das ist der Schwiegersohn von der Frau Blasi. Und das war ein Franzose, der im Regiment von meinem Vater war, der gleichzeitig mit meinem Vater also in diesem Dorf war. Und mein Vater hat ja damals bei meinen Großeltern im Haus gewohnt. Und der hat seine Geliebte, die er dann dort sich drin verliebt hat, ist zurückgekommen später, hat sie geheiratet und ist mit ihr ausgewandert nach Oran in Algerien. Und ist auf Besuch gewesen bei der Schwiegermutter mit seiner Frau und hat mich auf der Strasse gesehen und hat plötzlich gedacht, das hat mir gewusst im Dorf, wer ich bin, das muss das Kind sein. Also ich muss dann so gleichen haben und einfach vom Aussehen, das muss das Kind sein. Und die haben uns dann eingeladen und dann hat er gesagt, also er, so viel er weiß, lebt er noch. Er kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Aber er würde für uns ans Kriegsministerium in Frankreich schreiben, als alter Kriegskamerad, zum herauszufinden, vielleicht, dass er ihm antwortet. Und dass wir also überhaupt einen Kontakt könnte herstellen. Und das hat er gemacht. Und leider hat aber also mein Vater nicht zurückgeschrieben, weil er später gesagt hat, er hat sich an den gar nicht erinnert, weil er ist dann schon Chefoffizier gsi und hat nicht jeden Soldat persönlich kennt.
Also die erste Suche ist ins Leere gelaufen.
Ja.
Sie haben aber gewusst, dass sie erlebt.
Ja.
Und über all die Jahre, sie haben selber eine Familie gehabt, sie haben da in Basel gewohnt, ist die Suche nach dem Vater weitergelaufen. Sie sind mit 40 im Zug gesessen von Basel auf Paris und haben gewusst, jetzt treffe ich den Vater. Mhm. Was war das für ein Gefühl? Wissen Sie das noch?
Zuerst war es wie so eine Leere. Also ich bin in den Zug gestiegen, weil ich ja keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Und ich habe auch gelungenerweise, das ist mir eigentlich erst später bewusst worden, null Erwartung für später.
Es ist nur um den Moment
nur,
gegangen,
jetzt sehe ich einmal den Mann, den meine Mutter immer davon erzählt hat. Und ich bin lange wie so in einer Gefühlsstarre gehockt und ganz seltsamen Zustand gewesen. Und irgendwann habe ich realisiert, hey, in einer Stunde bist du jetzt in Paris und dann wartet er dort und dann musst du ja Französisch reden. Und meine Französischkenntnisse, also die sind sehr einfach in dieser Zeit noch gewesen, weil ich habe nie müssen reden. Und ich habe eigentlich alle Briefe, die wir vorher uns geschrieben haben, mit jemandem zusammen, ich habe sie aufgesetzt und die Person hat mir sie helfen, einigermaßen in eine Form bringen, dass man sie überhaupt versteht. Und dann ist plötzlich so ein Schreck gekommen und sagt, jetzt, wenn du dort bist, 3 Tage mit dem, du kannst ja gar nicht reden. Nach einer Stunde hast du alle Wörter gesagt, die du kennst. Und eine Panik ist aufgekommen und dann ist der Zug eingefahren und das ist dann, habe ich gedacht, ja, ich mache es jetzt so, ich laufe hinter den Leuten rein. Und dann kann ich ihn beobachten, weil wir haben abgemacht, à côté de la locomotive, am Gare de l'Est. Mhm. Dort wartet er auf mich. Und jetzt gehst du einfach hinter den Leuten, versteckst dich und dann siehst du ihn ja, wie er aussieht. Dann hast du ihn noch mal gesehen, das hast du ja wollen. Und dann laufst du so hinter den anderen, dann fährst du mit dem nächsten Zug und bist du gerade wieder zurück.
Haben Sie nicht gemacht?
Das ist natürlich nicht passiert.
Nein. Haben Sie ihn gerade gekannt? Haben Sie in die Menge geschaut und das Gesicht gesehen und gewusst, das muss mein Vater sein?
Also es sind nicht viele neben den Lokomotiven gestanden. Und er hat mir ein Foto geschickt vorher. Also es ist ein halbjähriger Briefwechsel vorausgegangen. Und er hat mir dann eins geschickt, wie er jetzt aussieht. Und ich habe ihm aber keins geschickt. Ich habe geschrieben, jetzt musst du einfach ein bisschen Geduld. Jetzt hast du so lange gewartet, dann musst du jetzt gedulden, bis du mich wirklich siehst. Und wo ich ihn dann dort stossen konnte, habe ich heute noch das Bild so mit so einem kleinen Köfferchen und Baskenmützen. Er ist ein Baske. Und relativ klein. Und ich habe mir natürlich einen Soldat vorgestellt.
Ja!
ein stolzer, grosser Soldat, der auf der ganzen Welt gekämpft hat. Und da ist da so ein kleiner, schmaler, fast Mann gestanden. Ein bisschen verloren. Aber er hat jedes Gesicht hat er so gescannt, wo gelaufen ist. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich mich entscheiden musste, gehe ich jetzt hier hinter den Leuten oder gehe ich jetzt da, wo er steht. Und das habe ich natürlich dann, bin ich natürlich dort hin. Und der Moment ist schon unvergesslich und unvergleichbar. Also seine Stimme das erste Mal zu hören, Rosemarie, wie? Komm, du Bell.
Und Sie haben dann mehr Wörter gehabt, als wie nur für eine Stunde.
Ja, es war erstaunlich. Also, ich habe, glaube ich, dreimal den Diktionär gebraucht in diesen Tagen. Wenn ich ein Wort nicht gefunden habe, habe ich es probiert zu umschreiben. Und er hat, es war so eine Intensität zwischen uns zwei. Er hat mit mir gesucht und wir haben immer am Schluss gewusst. Und wenn wir nicht, dann hat er gesagt, ah, Bruno Diktionär. Mhm. Und dann haben wir das Wort gesucht und dann, ah, gut. Und so haben wir uns eigentlich drei Tage können verständigen.
Felix Mühleisen, zu Ihnen. Sie haben nach dieser wilden Disco-Zeit, sage ich jetzt einmal, oder in dieser wilden Disco-Zeit, die Liebe von Ihrem Leben kennengelernt. Wie ist das gegangen?
Ja, das ist schwierig. Also, die Frau war dann sie ist ja noch sehr jung. Sie ist ins KV gegangen und ist dann nach der Schule bei mir gelandet. Sie ist reingekommen, sie hat Mappen in den Ecken geschmissen und sie hat auch ab und zu geholfen bei uns. Und ja, mir hat natürlich die junge, hübsche Frau hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe sie dann auch ausgeführt mit meinem Sportwagen. Und dann hat das immer wie eine nähere Bindung gegeben. Wir sind auch mit dem Sportwagen auf Griechenland gefahren. Und hatte einen richtigen Applaus am Autofahren. Ich habe mich ja dann später ein bisschen gegen das Auto gewehrt. Aber, aber dort hatte ich Freude am Autofahren. Und vor allem mit einer so einer hübschen Begleiterin und mit einer lieben Begleiterin habe ich das sehr genossen.
Die Liebe haben bis heute, sie sind, glaube ich, 42 Jahre geheiratet inzwischen, haben eine erwachsene Tochter. Und es gibt dann so einen Bruch in dieser Lebensgeschichte mit dieser gut laufenden Diskothek, wo sie gesagt haben, jetzt ist fertig, den Laden geschlossen haben und, glaube ich, das erste absolut rauchfreie Kaffee gemacht haben aus ihrem gut gehenden Disco-Betrieb. Warum? Was war das?
Also, ich habe dann gedacht, ja, jetzt bin ich 10 oder 15 Jahre bin ich in diesem Rauch gesehen und dann hat mir das eigentlich gelangt. Ich habe dann auch an meine Gesundheit gedacht, ja, an die Gesundheit gedacht von der Familie und Gesundheit vom Personal. Ich dachte, immer in diesem Rauch, das kann es nicht sein. Und habe dann auch gedacht, Gesundheit ist ja wichtiger als Geld. Und habe dann dort eigentlich alles auf den Kopf gestellt, habe ein Nichtraucherlokal gemacht daraus. Wir haben sehr viel Geld investiert, fast 2 Millionen. Und es ist dann eben ein Nichtraucher-Kaffee geworden. Sehr schwierige Zeit am Anfang. Also, es haben auch nicht alle Freude an mir.
Also, man hat die Disco vermisst und hat gefunden, es sei ja radikal. Jetzt
genau, das genau. Also, viele Leute waren verrückt auf mich. Die hätten mir am liebsten das Törli aufgehängt. Aber
für sie hat es gestimmt.
Den Erfolg haben wir recht gegeben. Heute gibt es ja nur noch Nichtraucher und wir sind dort einfach 30 Jahre voraus gewesen. Und ja, darum geht es mir auch heute noch so gut. Ich bin gesundheitlich sehr gut zu Weg und kann viel Touren machen. Und das ist jetzt einfach das Resultat von dieser Entwicklung.
Sie haben gesagt, wo Sie vom Auto geredet haben, vom Sportwagen, später haben Sie dann ja mal nicht immer so Freude an diesen Autos. Und Sie sind bekannt über Liestl aus, weil Sie ein recht hartnäckigen Kampf führen. Ihr Kaffeestab, vielleicht für die, die schon mal zu Liestl waren, vis-à-vis vom Stadttor, vom Törli, wo es so einen offenen Platz hat, wo Autobus halten, wo es viel Verkehr hat. Um was ist es Ihnen gegangen mit dem Kampf gegen den Verkehr? Haben Sie einfach die Autos raus?
Also, es ist eigentlich gesehen, die Autos waren ein grosser Schaden für unser Geschäft. Wir haben am Nachmittag den Betrieb schliessen müssen, weil keine Leute auseinander gesessen sind, haben wir jetzt keinen Wert mehr gehabt, den Betrieb aufzumachen. Also die Leute sind geflüchtet dort. Die Autos sind um die Ecke herum gerast. mit grosser Geschwindigkeit. Und es war also ein richtig, richtig ungemütlicher Ort. Und das hat unserem Betrieb natürlich unglaublich geschadet.
Und jetzt ist eben wieder der Büchli-Schreck ein bisschen vorgekommen. Das heisst, Sie haben nicht einfach irgendeinen Antrag gestellt, sondern Sie haben grossflächige Transparente vors Fenster gehängt mit eindeutigen Forderungen und Message. Und das hat auch ein bisschen Wind gegeben wieder im Dorf.
Ja, also ich habe zuerst mit dem Stadtpräsidenten geredet. Aber der Stadtpräsident hat nicht wollen. Die Leute haben nicht wollen. Aber dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt müssen wir einfach zu helfen wissen. Und dann sind die Protestplakate gekommen mit den verschiedenen Sprüchen, wo der Max Braun beteiligt ist. Er ist da hinten sitzt er, ein Stadtoriginal. Und er hat mir da geholfen bei diesen Sprüchen. Ich habe aber auf meinen Spruch ist gestanden, Ketterum, Kensio, Törle, Platzum, Esse, Construendum. Ich weiss nicht, die meisten haben das natürlich nicht verstanden. Und sie sind erst recht verrückt worden, weil sie es eben nicht verstanden haben, was das heisst. Aber der Spruch ist von Mark Wisewski, von einem Journalist, der mir geholfen hat. Übrigens von mir aus gesehen, also ein super Spruch gesehen, wo sie wirklich hatte. Und ich will mich auch weiter an diesen Spruch halten. Also, der Platz muss verwirklicht werden.
Ich wollte gerade sagen, der Törli-Platz, der ja da angesprochen wird, wenn man den sucht auf dem Stadtplan, gibt es den gar nicht.
Das ist so. Der Platz ist falsch angeschrieben. Also
Also das, was Sie als Dörli-Platz bezeichnen, der Platz direkt vor dem Stadttor, vor dem Liesteler, der heisst anders.
Ich habe eine Tafel bekommen von der Heidi Glaser, die hier sitzt. Und dort drauf ist gestanden, Dörli-Platz. Also eine Strassentafel, original.
Und die hängen jetzt.
Und die habe ich dann aufgemacht, in der Hoffnung, dass die mir jemand anzeigen. Aber weil das ist ja illegal. Aber es hat mich leider niemand angezeigt. Ich habe nur darauf gewartet, aber es ist keine Anzeige.
Der Kampf von Ihnen, da reden wir nachher gerade noch kurz drüber. Es geht nämlich nicht nur darum, ob der Platz jetzt Dörli-Platz oder anders heisst. Oder es geht auch nicht nur darum, wie viele Autos dort vorbeifahren. Sie haben einen Traum, den Sie noch verwirklichen auf diesem Platz. Und auf den könnten wir eigentlich nachher gerade noch geschwind schauen. Frau Schneider, Sie haben über all diese Jahre über die Suche nach ihrem Vater ein Buch geschrieben. Mit 70. Und sie sind nicht einfach zu einem Verleger und haben gesagt, ich will da mal ein Buch schreiben darüber, sondern das war im Rahmen von einem Schreibprojekt. Das heisst, sie haben ein Computerprogramm bekommen, einen Mentor oder eine Mentorin, wenn sie wollen, und 3 Monate Zeit, um ihre Gedanken niederschreiben. Und dann ist eine Anzahl Bücher gedruckt worden, nicht zum Verkaufen, sondern als Generationenprojekt, um Ihre Geschichte weiterzugeben an die Kinder. Was hat Sie bewogen, was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, das mache ich jetzt, ich sitze an, ich schreibe all das auf?
Eigentlich meine Kinder, vor allem mein Sohn, der immer gepusht hat, hat gesagt, Mami, du musst die Geschichte aufschreiben. Weil wir kennen nur die Zeit, wenn wir den Grossvater kennengelernt haben, aber die ganze Geschichte vorher, die weiss ja von uns niemand wirklich. Und auch Freunde und Freundinnen, die diese Geschichte kennen, das ist ein Roman, schreibt er auf. Und es ist dann gerade mal, ich habe immer gedacht, ja, irgendwann mal später, dann irgendwann. Und dann ist mal mein Sohn, gerade wieder haben wir so eine Verzähl oben gehabt, wo wir so alte Geschichten erzählt haben. Ich dachte, Mami, jetzt tust du mir die alten Fotos geben, ich tue die einscannen und dann haben wir wenigstens die Legende darunter machen, dann haben wir mindestens einmal das. Mhm. Und das hat er gemacht und eine Woche später schlage ich die Migros-Zeitung auf und dann ist dort ein kleiner Bericht drin von einem neuen Projekt, Edition Unik heisst das, wo eine Frau über ihren Alpsommer geschrieben hat und wo es heisst, da kann man sich melden und kann ein Buch schreiben. Man bekommt im Computer ein Programm und es ist relativ günstig, kostet etwa 480 Franken. Und geht 3 Monate und dann kriegt man 2 Exemplarbücher, hat man dann anschließend in der Hand. Und ich dachte, ja, also das ist jetzt eigentlich wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Mhm. Jetzt machst du das, meldest dich an.
Und Sie sind ja dann mit ihrem geschiedenen Mann zusammengesessen, über 3 Monate. Man muss sich das vorstellen. Es ist eine kurze Zeit, um einen ganzen so wichtigen Teil von meinem Leben niederschreiben. Und Sie haben mir gesagt, Sie hätten zusammen noch mal alles angeschaut, sind zusammen noch mal alles durchgegangen. Es war auch sehr ein schmerzhafter Prozess gewesen. Sie haben auch viel müssen heulen in dieser Zeit, wo Sie alles wieder angeschaut haben.
Ja, mein Ex-Mann ist eigentlich am Schluss dazugekommen. Also es hat wie 3 Sachen gehabt. Also es war der Anstoss vom Sohn und von dem Projekt. Dann ist es eine Mentorin, die hat geholfen, inhaltlich also so Anregungen zu geben oder auch Fragen zu stellen. Meine beste Freundin, die es lektoriert hat, was Schreibfehler anbelangt. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, Grammatik und es hat so ein paar Sachen, die ja über meine ganze Geschichte, weil mein Mann ist hauptsächlich beteiligt an dieser Suche. Er hat das eigentlich sehr viel pusht sehr lang, wo ich noch gar nicht trauen will. Das ist für mich so eine Angst gewesen, ja, wenn denn der Vater wieder eigentlich nicht schreibt und nichts von sich hören lässt, dann ist es wie ein zweites Mal eine Enttäuschung. Und so hat er das lang für mich gemacht. Und es steht in dem Buch, darum wird es auch nicht veröffentlicht, sehr viel Persönliches auch von unserer Geschichte. Und ich habe dann gewusst, ja, eigentlich möchte ich, dass er das vorher sieht, nicht, dass irgendetwas da drin steht, wo er sagt, das möchte ich nicht, dass das auch nicht unsere Kinder müssen das nicht lesen. Und das hat mich auf die Idee gebracht, weil er in Grammatik immer der Beste war in der Klasse. Ihn zu fragen, ob er mir würde nicht helfen, und wir sind dann miteinander am Tisch gehockt. Und ich habe es ausgedruckt und er musste es laut vorlesen, dann hat man auch gemerkt, wo etwas nicht so flüssig ist. Und hätte dann können gerade sagen, das nicht oder das drin. Und in diesem Prozess ist eine Geschichte, die natürlich uns beide unsere schwierigste Zeit war, wo unsere mittlere Tochter mit 12 Jahren gestorben ist, wo dann diese Geschichte, eigentlich, die musste natürlich auch in diesem Buch sein. Und da sind wir natürlich beide sehr emotional, haben wir, ja, Sachen noch mal besprochen, die eigentlich seit damals nie haben können besprochen werden. Und das hätte eigentlich wie eine heilende Wirkung gehabt. Also das ganze Buch, eigentlich auch der Prozess, den ich noch mal gemacht habe, nach 30 Jahren, wo ich den Vater das erste Mal gesehen habe, und vor allem der Briefwechsel, den ich mit ihm hatte, das halbe Jahr vorher, den ich natürlich dokumentiert hatte, habe ich damals, weil ich so viel musste übersetzen und überhaupt in einem ganz anderen Zustand war, wie gar nicht das so können an mich anlassen konnte, weil ich ja nie gewusst habe, wie geht das denn weiter nachher. Und als ich das jetzt nachträglich, den Briefwechsel gelesen habe, ich habe nur geheult, also, weil da ist so viel Emotion und Annäherung und der ganze Prozess habe ich eigentlich wie noch einmal machen müssen.
Und Sie hatten zu Ihrem Vater jahrelang Kontakt gehabt, zu seiner Familie auch. Er war in Frankreich geheiratet, er hatte Kinder, also Sie hatten Halbgeschwister. Wie hat dann seine Familie reagiert auf eine plötzliche neue Schwester, die dort auftaucht?
Erstaunlicherweise sehr gut, weil es eine ganz verrückte Situation war. Mein Vater hat lang das rausgezögert, weil er denkt, wie sage ich das meiner Familie, dass jetzt hier in Deutschland noch ein Kind ist, wo ich dann endlich mit ihm schriftlichen Kontakt hatte. Und das Erste, was er mir in Paris, dort am Bahnhof, bevor wir überhaupt irgendwo an sind, gesagt hat, hat gesagt, jetzt muss ich dir gerade etwas sagen. Gestern oben habe ich meiner Frau gesagt, warum ich wirklich nach Paris fahre. Und ich, ja, und dann hat sie gesagt, enfin. Und ich war es enfin. Ja, sie hat es schon gewusst. Und ja, wie kann sie das wissen? Ja, deine Mutter, und Großmutter haben von dir ein Foto, wo du Erstkommunion gehabt hast, an die Adresse, wo meine Mutter gehabt hat, im Baskenland, bei Biarritz, an die Adresse geschickt. Und dort ist meine damalige Frau schon bei meinen Eltern gerade gsi. Ich war noch im Algerienkrieg gsi. Und das heisst, die ganze Familie hat gewusst, da ist ein Kind in Deutschland. Und deine Großmutter, deine französische, hat gesagt, c'est le secret de la famille. Personne dit un mot. Also, hat niemand dürfen davon reden. Nichts hat man dürfen sagen.
Das erklärt auch den Titel, den Sie in diesem Teil von Ihrem Leben gegeben haben: Geheimnisse.
Ja.
Felix Mühleisen, wenn Sie so ein Buch würden schreiben, dann wäre es nicht Geheimnisse, sondern dann wäre es eigentlich ein lustvoller Kampf für einen Begegnungsplatz von Basel-Land. Sie wollen, dass der Platz, wo Sie Ihren Kaffee haben, wo ein Teil vom Verkehr jetzt schon ein bisschen umgeleitet und beruhigter worden ist, Sie wollen, dass das zu einem, jetzt habe ich es aufgeschrieben, aber ich sehe es, Volksbegegnungsplatz. Was genau wollen Sie dort machen?
Also, ich sage jetzt gleich, was ich da noch aufgeschrieben habe.
Nein, sagen Sie es. Also, Sie wissen,
mich,
was Sie wollen.
Für mich ist der Dörrliplatz der wichtigste, wirtschaftlich, politisch, der wichtigste Platz von Baselbiet. Und Lukas Ott, Doppelpunkt, der Dörrliplatz ist ein historträchtiger Platz. Felix Mühleisen, Doppelpunkt. Der Törliplatz ist der Baselbieter Volksplatz mit falschem Namen, in Klammern.
Also gut, jetzt ein Baselbieter Volksplatz. Wenn Sie noch mal einen Namen geben wollen, Törliplatz, eben Baselbieter Volksplatz, was soll denn dort passieren? Sagen Sie uns mit 2, 3 Sätzen Ihre Vision, wo Sie erreichen wollen, was auf dem Platz irgendwann mal sein soll.
Also mein Wunsch wäre, dass man dort einmal im Jahr ein Volksfest machen würde und Bezirke, Gastbezirke würde einladen auf den Platz und mit dem Platz und mit dem eingeladenen Bezirk ein Fest macht. Der Grund wäre, zum Baselbiet, das Baselbiet politisch festigen, damit es mehr Zusammenhalt gibt und damit es noch eine bessere Stimmung gibt im Baselbiet. Die Stimmung ist absolut entscheidend. Und das habe ich auch mit dem Kaffee habe ich das gemerkt. Das Allerwichtigste in einem Lokal ist immer die Stimmung. Und der Dörrliplatz, man darf nicht vergessen, das ist der Eingang von unserem Städtli. Und der Gast, wenn das Städtli kommt, auch der Gast, wenn er ins Restaurant geht, der tut sich am Eingang entscheiden, will ich jetzt in das Städtli gehen oder will ich in das Restaurant gehen. Und wenn eine gute Stimmung ist bei diesem Eingang und wenn es viele Leute hat, dann zieht das andere Leute an und dann werden wir mit Liestl einen grossen Erfolg haben.
Also man spürt den Lokalpatriot. Ein Liestler mit Herz und Seele, der für das Baselbiet da etwas arbeiten will, das über seine Zeit ausdauert. Rosmarie Schneider, Sie haben mit Ihrem Vater im Moment keinen Kontakt mehr, lebt aber noch, er ist 98.
99 wird 99. Er jetzt nächsten Monat. Ich weiss jetzt leider nicht mehr, ob er noch lebt. Und das ist sie ja mir am Anfang gefragt, nach diesen Gefühlen von glücklich, wehmütig, traurig. Das hat mit dem zu tun. Also solange er fähig ist, selber zu entscheiden und Kontakt zu herstellen, zu telefonieren, zu schreiben, mich einzuladen. Und das sind immerhin über 25 Jahre gewesen. Bin ich in seiner Familie eingeladen gewesen, habe viele Besuche gemacht. Er war auch mehrmals da gewesen, einmal auch mit seiner Frau. Und er hatte aber immer gerne Frauen gehabt und er ist dann mit bald 80 ist er noch von seiner Frau weg und ist jetzt bei seiner Frau, die er sehr lange vorher schon auch kennt hat. Und das hat die Situation natürlich immer komplizierter gemacht. Und jetzt lebt er mit der Lebenspartnerin zusammen und die ist sicher etwa 25 Jahre jünger wie er. Aber ich habe das gemerkt in den letzten Jahren, dass er dann immer weniger hat telefoniert und immer weniger hat können selber machen.
Also sie ist die heimliche Frau an der Seite gsi, ja, und jetzt, hat ihn jetzt für sich.
Und jetzt hat sie ihn für sich und möchte natürlich, schirmt ihn jetzt ab. Und wo ich dann auch gesagt habe, ich habe die Geschichte aufgeschrieben und habe das auch mit meinen Brüdern mitteilt, wo ich nicht so viel Kontakt hatte, ist plötzlich also wie ein Bruch gewesen. Also vielleicht ist das, was in dem Buch steht, die Geschichte, meine Geschichte, wissen sie gar nicht und möchten sie wahrscheinlich auch nicht so wissen. Und da er mich als seine liebliche Tochter dann offiziell anerkannt hat, könnte ich mir vorstellen, hat es da natürlich jetzt auch Erbangst und so Sachen. Und darum ist jetzt der Kontakt eigentlich genau ab dem Moment, wo ich das Buch geschrieben habe. Im Mai hatte ich es in der Hand und im Juni konnte ich das letzte Mal vor 2 Jahren mit meinem Vater telefonieren. Und jetzt habe ich keinen Zugang mehr.
Aber Sie haben die wunderbare Geschichte, die es, wie gesagt, nicht im Buchhandel gibt, sondern die Sie geschrieben haben für Ihre Kinder, Ihre Familie, Ihre besten Freunde. Die haben Sie uns jetzt teilweise erzählt, uns Einblick gegeben in das Leben. Dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Und beim Felix Mühleisen haben wir gemerkt, ihm seine Geschichte läuft noch. Ihm seine Geschichte läuft noch 72, aber voller Elan, dass der Törli-Platz, wie er mit seinen Worten heisst und vielleicht auch heissen sollte, dass der auch zu einem Volksbegegnungsplatz wird für das Baselbiet. Danke vielmals allen, die hier ins Kulturhotel Guggenheim gekommen sind und unseren beiden Gästen heute, Rosmarie Schneider und Felix Mühleisen, zugelassen haben. Danke allen zu Hause. Wir wünschen einen ganz schönen Pfingstsonntag. Geniessen Sie es noch.
Das war die Sendung persönlich und die Gäste bei der Daniela Lager waren Rosmarie Schneider, Autorin, und Felix Mühleisen, er ist Gastronom. Die ganze Sendung ist aus dem Kulturhotel Guggenheim in Liest gekommen und Technik gemacht haben Thies Ganz und Svenja Bormann. Nächsten Sonntag Gast beim Dani Vorler sind Gisela Hurschler. Sie ist humanitäre Helferin, und Ernst Heller, er ist Pfarrer. Die ganze Sendung kommt aus dem Kleintheater in Luzern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.